AR-Info Bilanz. Wirtschaft mit Hintergrund.
Souverän wirken sie, unnahbar, sachlich. Sie verstehen es, sich exzellent zu präsentieren, die Topmanager in den Vorstandsetagen der großen Konzerne. Doch wenn man mal ein bisschen hinter die Fassaden schaut, wie ticken diese Menschen? Was treibt sie an? Was ist ihr Erfolgsgeheimnis? Wir fragen nach. Das ist unser Thema in der kommenden knappen halben Stunde. Ich bin Claudia Wähler. Bei uns zu Gast ist Angelika Leder. Sie ist Coach, hat einen ziemlich guten Einblick von dem, was in den Management-Etagen der großen Konzerne passiert. Also jetzt nicht, was die strategischen Entscheidungen angeht, darum kümmern sich andere, sondern sie weiß, wie die Manager ticken, was sie antreibt. Frau Leder, Sie haben sehr viele Manager begleitet. Sie sind schon sehr, sehr lange im Geschäft. Was sind das denn für Menschen? Was sind das für Typen, die da ganz vorne an der Spitze von den großen Konzernen stehen?
Es gibt natürlich unterschiedliche Management-Typen. Da gibt es zum Beispiel die charismatischen Führer, da gibt es die Visionäre und da gibt es eben auch die Zahlenmenschen, mit denen ich es häufig zu tun habe.
Nun ist es ja durchaus ein ziemlich großer Unterschied, ob ich in einer Bank beispielsweise arbeite oder ob ich zu entscheiden habe, welche Autos in Zukunft gebaut werden sollen. Sind da auch unterschiedliche Manager-Typen gefragt?
Klar, es gibt unterschiedliche Management-Typen in den unterschiedlichen Branchen, das hat man schon. Was aber ein Unterschied ist in den letzten 10 Jahren, ist, dass man in allen Branchen mehr Zahlenmenschen im Management vorfindet, als es früher der Fall war.
Wie kommt das?
Ja, im Prinzip hat es mit der Globalisierung zu tun, mit der Liberalisierung der Finanzmärkte und damit, dass die Börsennotierung von Unternehmen eine so viel größere Rolle spielt als früher. Das führt dazu, dass man eben Menschen braucht, die sich mit Zahlen auskennen und die Zahlen verstehen. Und deshalb findet man eben in vielen Unternehmen, in den Vorständen, mehr Zahlenmenschen als früher. Früher fand man da eben auch viele Spezialisten.
Das waren dann eher Ingenieure, das waren dann eher Physiker oder was waren
Ingenieure,
das dann
Ingenieure, Chemiker, Physiker, je nach Unternehmen. Zum Beispiel Dormann ist ja immer noch ein Begriff in Frankfurt. Der war der erste Zahlenmensch, also nicht Chemiker, von Höchst zu seiner Zeit. Und heute ist es so, dass zum Beispiel viele Controller in den Vorständen sitzen oder dass Banken auch die obersten Risk Manager in den Vorständen haben müssen. Auch das war früher nicht der Fall.
Nun sagen Sie, es sind zahlenorientierte Manager. Was sind das für Typen? Wie kann man die denn beschreiben?
Also Zahlenmenschen sind erstmal Menschen, die gern mit Zahlen zu tun haben, die sich sehr gut mit Zahlen auskennen und die gerne in Zahlen und Formeln und mathematischen Modellen denken. Sie beziehen sich in der Kommunikation mehr als andere auf Zahlen und auch da, wo andere das nicht tun würden, und interessieren sich für Dinge, die mit Zahlen zu tun haben.
Können Sie da mal so ein Beispiel nennen oder so einen Typ einfach auch mal beschreiben?
Zum Beispiel nehmen wir mal an, zwei Menschen gehen zusammen laufen. Und der eine sagt dann zum anderen, du, das ist aber ein ganz toller Sonnenaufgang, den wir da gerade sehen. Und der andere sagt dann zum Beispiel, ja, wir sind jetzt 50 Minuten gelaufen, das sind 5 Abschnitte à 10 Minuten und jedes Mal war es etwas heller.
Das heißt, der lässt sich von der Schönheit des Morgens überhaupt nicht mehr begeistern oder beeindrucken?
Vordergründig gesehen könnte man das so denken. Entschuldigung, ist nicht vordergründig, aber man könnte das so denken. Es ist erstmal so, dass der Zahlenmensch eben eine Antwort gibt, die in irgendeiner Form zahlenbezogen ist. Das heißt nicht, dass er die Schönheit des Sonnenuntergangs nicht sehen würde.
Heißt das, dass diese Menschen alles begreifen wollen, alles fassen wollen?
Es ist eine Art und Weise, mehr mit Zahlenbezügen zu denken und zu erleben. Zum Beispiel der Schwimmer, wie ich das in dem Buch beschrieben habe, da geht es darum, dass ein Mensch eine Entfernung zum Strand zurücklegen muss. Und diese Entfernung ist zu lang, er hat sich also verschwommen, ist zu weit rausgeschwommen. Und was macht er? Der zählt. Und dieses Zählen gibt dann Stärke und Energie. Anderen Leuten würde anderes Stärke und Energie geben.
Wie ticken Zahlenmenschen? So heißt nämlich das Buch, das Sie geschrieben haben. Und da versuchen Sie, dieses Phänomen zu beschreiben. Also dieses Phänomen, dass wir momentan in den Vorstandsetagen ganz, ganz viele zahlenorientierte Manager haben und was das dann für Auswirkungen hat. Frau Leder, sind denn alle zahlenorientierten Manager gleich?
Nein, das sind sie nicht.
Ja, was sind das für, oder wie unterscheiden sich diese Manager? Können Sie das mal ein bisschen beschreiben?
Also zahlenorientierte Manager haben nicht nur die Zahlenorientierung, sondern die haben auch noch andere Eigenschaften gemeinsam. Und dazu gehört, dass sie sehr schnell denken, dass sie sehr analytisch begabt sind und dass sie die Kombination haben, gleichzeitig Ergebnis, Ziel, erfolgs- und sachorientiert zu sein. Alles auf einmal, was nicht immer der Fall ist, weil es gibt auch Menschen, die sind zum Beispiel ergebnisorientiert, aber nicht erfolgsorientiert. Bei denen kommt das alles zusammen und auch eine hohe Leistungsorientierung kommt dazu. Und das zusammen sind Stärken, die in Unternehmen im Moment unbedingt gebraucht werden.
Ja, eigentlich doch die Basis für den Erfolg.
Ja, die sind ja auch sehr erfolgreich und bringen die Unternehmen voran und bringen ihre Bereiche und Abteilungen voran. Und das ist ja auch ganz toll.
Gibt es denn da auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Man sagt ja viel, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Führungsstil gibt. Ich kann das auch sehr oft beobachten. Ich kann Ihnen aber auch sagen, ich kenne sehr viele zahlenorientierte Frauen, die den Männern da in nichts nachstehen.
Ja, dann schauen wir doch mal an, was hat das denn nun für Auswirkungen, wenden viele solcher zahlenorientierten Menschen in den oberen Entscheidungsetagen und in den Führungsetagen sind. Gehen wir vielleicht ein bisschen der Reihe nach vor, nach welchen Kriterien werden denn dann Entscheidungen getroffen?
Generell kann man sagen, wenn es viel zahlenorientierte Manager in einem Unternehmen gibt, dass auch die Unternehmen zahlenorientierter werden. Und dadurch stehen natürlich bei Entscheidungen oder werden Entscheidungen gefällt, oft nach Zahlen und Daten, die nachvollziehbar sind und die auch transparent sind, was ja erstmal positiv ist. Schwierig wird es dann, wenn es eine übertriebene Zahlenorientierung da ist oder vorherrscht, denn dann kann das dazu führen, dass Bereiche oder Dinge, die nicht mit Zahlen messbar sind, in den Entscheidungen nicht mehr priorisiert werden.
Wie muss man sich das denn ganz praktisch vorstellen? Schauen diese Leute auf die Bilanzen, sehen Sie, wo sind die Gewinne, wo sind die Verluste? Wie ist so Ihre Erfahrung?
Natürlich schauen Sie auf die Bilanzen, schauen Sie auf die Gewinne. Und das ist ja auch wichtig und ohne das geht es auch gar nicht. Der Punkt dabei ist aber, dass manchmal die Sicherheit von Zahlen überschätzt wird. Das heißt, Zahlen suggerieren ja oft auch nur Sicherheit, denn sie sind in höchstem Maße interpretationsbedürftig, weil man Abgrenzungen oder Zuordnungen machen muss, die ja nur auf Interpretationen oder vorherigen Entscheidungen beruhen. Wenn man dann das reine Zahlenwerk nimmt, wird das eben manchmal überschätzt. Und das ist auch eine der Folgen, wie Entscheidungen gefällt werden.
Was hat das für Auswirkungen dann auf die Unternehmensphilosophie, auf das Klima in den Betrieben?
Die Auswirkungen können sein, wenn die Zahlenorientierung übertrieben ist oder einseitig übertrieben ist, dass es ganze Bereiche und Abteilungen gibt, die sich als Stiefkinder empfinden, weil sie keinen direkten Beitrag zum Umsatz leisten. Und diejenigen, die einen direkten Beitrag zum Umsatz leisten, dann eben in ihrer Wichtigkeit viel höher gewertet sind. Und das wiederum bedeutet, dass in diesen Abteilungen, die sich als nicht so wichtig empfinden, auch Enttäuschung und Frust auftritt. Und das ist für ein Unternehmen natürlich auch hinderlich.
Zahlen und Kreativität, wie passt das zusammen? Mhm. Das ist doch eigentlich in vielen Unternehmen auch ganz, ganz wichtig, neue Produkte zu entwerfen, mit neuen Konzepten auf den Markt zu kommen, um auch so gegenüber der Konkurrenz punkten zu können.
Auch hier würde ich sagen, eine übertriebene Zahlenorientierung, die trägt dazu bei, dass Kreativität weniger stattfindet und unterbunden wird, weil da zu viel Rotstift angesetzt wird, es wird zu viel gespart und das führt dazu, dass die Räume, ich meine auch die Zeiträume für Kreativität gar nicht mehr so gegeben sind und dass Kreativität auch im Wert gar nicht so hoch gemessen wird wie eine in Zahlen messbare Leistung.
Das heißt, ein guter Controller, ein guter Zahlenkenner, ein guter Zahlenjongleur ist noch keine Garantie für einen Erfolg?
Genau so ist es. Es ist keine Garantie für einen Erfolg. Es ist aber eine notwendige Bedingung für einen Erfolg, nur keine hinreichende. Also ein guter Controller nicht nur zahlenorientiert ist, sondern darüber hinaus auch noch beziehungsorientiert ist, das heißt mit Menschen und Emotionen umgehen kann, dann ist es eine Garantie für den Erfolg. Aber zunächst mal, nur die Zahlenorientierung alleine reicht für den Erfolg noch nicht aus.
Es kommen ja sehr viele Menschen zu Ihnen. Wie ist denn so Ihre Erfahrung? Woran scheitern diese doch vordergründig so erfolgreichen Menschen?
Nicht alle, die zu mir kommen, scheitern. Viele wollen sich auch verbessern. Aber es gibt natürlich auch dieses Scheitern. Es gibt auch kleines Scheitern, kleine Misserfolge. Das kann schon einfach darin liegen, dass jemand sehr, sehr gute Ideen hat, auch die besten Absichten mit diesen Ideen verbindet. Aber die anderen hören einfach nicht zu. Die wollen das nicht umsetzen. Die erreicht er mit diesen Ideen nicht. Und dann ist das Gefühl eines Misserfolgs da, weil man fachlich, wo man eigentlich sehr kompetent ist, auf einmal wirkungslos darstellt. Die anderen nehmen es einfach nicht an. Und das ist so ein typisches Thema, das für Zahlenorientierte sehr wichtig ist. Oder ich sage, für manche Zahlenorientierte sehr wichtig ist, nämlich mehr sich einzustellen auf die anderen und dadurch mehr Möglichkeiten zu haben, andere auch auf der emotionalen Seite und auf der persönlichen Seite zu beeindrucken und zu erreichen.
Das ist ja vor allen Dingen für die Partner wichtig. Ich sage mal zum einen für die Mitarbeiter, die in einem solchen Unternehmen sind. Die werden ja mit einem solchen Chef konfrontiert. Aber das gilt, denke ich, auch für die Konkurrenten, für die Kunden, also für all diejenigen, die mit einem solchen Unternehmen beziehungsweise mit einem solchen zahlenorientierten Chef dann auch wirklich zu tun haben. Wie muss man denn mit so einem zahlenorientierten Menschen umgehen? Oder sollte man umgehen?
Da ist es wichtig, dass Sie mit den Zahlenmenschen auch so sprechen, dass sie verstanden werden und dass sie auch immer mit ihrem Vorschlag, mit ihrer Idee, ihrem Projekt einen Bezug auf den Erfolg des Unternehmens herstellen können. Andererseits ist es auch immer wichtig, dass man die Belange, die wichtig sind für andere Menschen und für das Umfeld, immer wieder mit in den Vordergrund rückt, um so den Fokus und den Blick auch auf die Punkte zu werfen, die einseitig fokussierte Zahlenmenschen eher nicht haben.
Wenn man das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasst, was würden Sie sagen, was sind die Stärken, was sind aber auch die Grenzen von solchen Verhaltensweisen?
Die Stärken der Zahlenorientierten sind auf jeden Fall, dass sie Ergebnisse generieren und Dinge vorantreiben, und zwar mit einem irren Tempo und einer irren Effizienz. Und die Grenzen liegen bei manchen von ihnen darin, dass sie eben andere Menschen nicht genug erreichen und mitnehmen können. Man kann ja Menschen nicht hinterher schleifen, man muss sie ja überzeugen. Und genau das erfordert eben auch, dass man das Interesse aufbringt, sich für die anderen Menschen wirklich zu interessieren, auf sie einzugehen und zu gucken, wieso sie zu ihren Ideen kommen und was die Gründe dafür sind, dass sie in einer bestimmten Weise denken, fühlen und handeln.
Wenn wir nun ein bisschen nach vorne schauen, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es früher eher die Ingenieure waren, dass das die Techniker waren, die vorne an der Spitze eines Unternehmens gestanden haben, also eher die Menschen, die die Produkte im Blickfeld hatten. Sie wollten für ihr Produkt werben oder für ihre Dienstleistung werben. Und heute nun sind es eher die zahlenorientierten Menschen. Und dennoch, Sie haben eben darüber gesprochen, diese zahlenorientierten Menschen kommen auch an ihre Grenzen. Spüren Sie denn so langsam, dass da etwas in Bewegung ist, dass es da einen Aufbruch gibt, dass man auch wieder auf andere Fähigkeiten, Fertigkeiten schaut?
Naja, im Moment leben wir ja in Zeiten, die nicht ganz so einfach sind. Das heißt, es ist nicht überall nur Wachstum, sondern man muss auch manchen Gebieten muss man auch kleiner werden oder sich beschränken. Und da sind natürlich noch mehr diese Fähigkeiten gefragt, andere Menschen mitzunehmen, auf andere Menschen einzugehen. Insofern erfordert die Situation Fingerspitzengefühl. Wenn Sie zum Beispiel einen Rotstift ansetzen, was ja sein muss, und sparen, was ja auch sein muss, dann gibt es eben dafür unsichtbare Grenzen, die man beachten muss. Es gibt immer da so ein zu viel. Und wenn dieses zu viel erreicht ist, dann wird es für die anderen Leute unangenehm. Und dann machen die da auch nicht mehr so motiviert mit wie zuvor.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen?
Ja, nehmen wir mal das Beispiel Hotelzimmer. Ja, also wenn Sie als Manager, der relativ hoch in der Hierarchie eines Unternehmens ist, im Hotel übernachten, dann war das in den letzten Jahren so, dass man auch wirklich tolle Zimmer zur Verfügung hatte. In manchen Unternehmen wird jetzt gespart und da wird auch an der Qualität der Zimmer gespart. Und da gibt es ein zu viel. Wenn dann die Manager das Gefühl haben, da gehen sie eigentlich gar nicht mehr gerne rein, weil da würden sie privat keinen Fuß reinsetzen, dann ist das etwas, wo solche Sparmaßnahmen in eine Demotivation umschlagen können, die das eingesparte Geld dann nicht wert sind. Da lassen sich 1000 Beispiele nennen, aber das wäre so ein praktisches.
Wenn es nun darum geht, umzudenken, in den Verhaltensweisen etwas zu ändern, wo wird denn da angesetzt?
Erstmal ist es wichtig, wenn ein Mensch sich verändern will, dass er eine Unzufriedenheit hat, einen Anlass hat, sich zu verändern, dass er irritiert ist, dass er irgendwas nicht erreicht. Bei manchen zahlenorientierten Managern ist es eben so, dass sie dann das Gespür haben, es könnte etwas besser sein, oder sie bekommen das Feedback, dass etwas nicht gut gelaufen ist. Und das bringt dann eine Reflexion in Gang, sodass man sich wirklich verändern möchte. Wenn das erreicht ist, braucht man eigentlich, wenn Zahlenorientierte sich verändern in Richtung mehr Beziehungsorientierung zu entwickeln, ist es ganz wichtig, dass sie für sich an irgendeiner Stelle in ihrem Inneren verstehen, dass diese Beziehungsorientierung wirklich erfolgsrelevant ist und dass sie Spaß macht, dass es ihnen auch was bringt, wenn sie ihr Verhalten verändern. Und wenn das dann stattfindet, kommt natürlich ein Veränderungsprozess in Gang.
Ist aber gar nicht so einfach. Sie haben vorhin über den Läufer gesprochen, der zwar den schönen Sonnenaufgang gesehen hat, der aber dann als erstes wieder gesagt hat, ich bin heute so und so viele Kilometer in der und der Zeit gelaufen. Wie können solche Veränderungsprozesse denn überhaupt angestoßen werden?
Angestoßen werden sie sehr oft durch das Feedback von anderen, die sagen, hier musst du besser werden, das läuft nicht gut genug. Das kann ein kollegiales Feedback sein, das kann auch ein Feedback von einem Mitarbeiter sein, von einem Kunden. Manchmal ist innerhalb der Familie auch so ein Feedback da, wo die Leute ins Grübeln und ins Denken kommen. Also das ist immer ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für die Reflexion. Und es müsste auch etwas in diesem Feedback mit drin sein, was die Menschen sozusagen berührt, weil sie sie an etwas erinnert, was sie können und gekonnt haben oder in anderen Bereichen auch können, aber in manchen Bereichen im Unternehmen eben weglassen. Und das ist genau, sich Zeit zu nehmen, sich für die anderen Menschen zu interessieren und einen echten Dialog zu kommen. Und das kann sich nicht nur auf einzelne Menschen beziehen, sondern auch auf große Gruppen.
Was verändert sich dann in den Unternehmen, in der Unternehmensphilosophie, im Geschäftsklima?
Was sich zunächst verändert ist, dass die Menschen, die in Unternehmen arbeiten, nicht mehr das Gefühl haben, dass sie sich mehr für das Unternehmen interessieren und engagieren als das Unternehmen für sie, sondern dass man da wieder in eine Balance kommt und dass Zahlenorientierung und Beziehungsorientierung sozusagen Partner sind und sich gegenseitig ergänzen und dass nicht nur eines dieser beiden Elemente da ist.
Und Beziehungsorientierung, dass die Kommunikation fördern, wie kann man das lernen?
Ja, davon kann man ganz viel lernen, davon kann man auch ganz viel üben. Es ist aber eben zunächst mal ein Punkt der inneren Haltung. Das heißt, da verändert sich im Inneren des Menschen etwas. Und das, was da freigesetzt wird, ist, sich die Freiheit zu nehmen und die Zeit zu nehmen, für andere zu interessieren. Also wenn Sie eine Rede vor 800 Menschen halten, dann ist es eben wichtig, sich zu interessieren, in welchen Gruppierungen kann man denn diese 800 eigentlich einteilen und in welcher Situation leben die, welche Probleme haben die, wie denken die, was ist für die wichtig. Diese Momente der Reflexion sind ganz entscheidend, um dann in einen besseren Kontakt zu kommen. Und der bleibt eben manchmal weg. Und da kann man lernen, sich darauf wieder zu fokussieren und auch Empathie, da kann man bestimmte Reflexionsschritte und Prozesse sich selber erarbeiten und auch aneignen und praktizieren.
Wer von den Managern sich auf einen solchen Veränderungsprozess einlässt, was passiert denn bei den Menschen?
Viele sagen hinterher, dass sie sehr froh darüber sind, dass sie sich verändert haben, um das mal zu sagen. Was erstmal passiert, zuerst steht immer eine Verunsicherung und manchmal ist auch das Gefühl da, ich kann mich nicht verändern oder auch ich will mich nicht verändern, ich verliere meine Authentizität. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Natürlich geht es nicht darum, die eigene Persönlichkeit einfach beiseite zu lassen und eine neue entstehen zu lassen, sondern es geht darum, bestimmte Gewohnheiten, die man hat, durch andere zu ersetzen und dabei zu bemerken, wie bereichernd das ist. Zum Beispiel, jemand ist gewöhnt, immer nur über die Sache zu reden und lässt seine Person draußen. Er erzählt einfach nichts über sich. Das heißt, derjenige würde gar nicht begründen, warum er was wichtig findet, warum er etwas wichtig findet, sondern er sagt, die Sache ist wichtig. Wenn er dann aber erstmal anfängt, er oder sie, auch zu erzählen, warum er persönlich diese Sache wichtig findet, bekommt er einen ganz anderen Kontakt zu den anderen Menschen, weil die Distanz schwindet. Er zeigt sich als Mensch und Person hinter den Zahlen, Daten und Fakten und kommt damit in einen Dialog, in eine Situation der Nähe mit anderen, die er zuvor nicht hatte.
eigentlich ja eine Bereicherung, weil er ist ja immer noch der Zahlenmensch, der es versteht, brillant mit Zahlen, mit Bilanzen umzugehen.
Ja.
Nun sind die großen Konzerne in der Regel ja wirklich internationale Unternehmen. Das heißt, man hat Kontakte sowohl in die übrigen europäischen Länder als auch nach Asien, als auch nach Amerika. Wirkt sich das dann positiv aus oder hat man möglicherweise genau das gleiche Gegenüber dann?
Beides. Die Globalisierung trägt natürlich einerseits dazu bei, dass die Zahlenorientierung stärker ist. Auf der anderen Seite fordert es natürlich, wenn jemand 1200 Mitarbeiter in Indien hat und ist ein Deutscher, dann erfordert es natürlich, sich dafür zu interessieren, wie kann ich denn mit denen in Kontakt kommen? Was brauche ich, um dort als Person Akzeptanz zu finden und Vertrauen aufzubauen? Indien zum Beispiel ist ein extrem extrovertierte Kultur. Jemand, der gar nichts über sich erzählt und einfach nur sachlich dahin kommt, sich auf die Fakten bezieht und dann wieder geht, hat überhaupt keine Chance, dort richtig Resonanz zu bekommen und auch die Leute zu überzeugen. Das heißt, da ist schon, wie Sie richtig sagen, durch die Globalisierung auch eine Anforderung, sich mehr auf die anderen einzustellen und nicht nur mit den gleichen Menschen zusammenzuarbeiten, die diese Anforderungen weniger laut oder auch weniger stellen.
Auch wenn die Zeiten schwierig sind, spüren Sie trotzdem, dass es langsam so eine Veränderung gibt, hin zu mehr Offenheit, hin zu mehr Kommunikationsbereitschaft, den anderen auch, ja, ich sag mal, ernster zu nehmen?
Also ob das jetzt ein Trend ist, den man allgemein benennen kann, weiß ich jetzt nicht. Aber ich sehe immer wieder, dass da, wo es den Erfolg wirklich behindert und das verstanden wird, dass dann die Offenheit besteht, das machen zu wollen. Und je schwieriger die Zeiten sind, umso wichtiger ist das.
Nun kann nicht jeder ganz oben in den Management-Etagen sitzen. Manche wollen es nicht, manche können es nicht. Können denn diejenigen, die, ich sag mal, Herr Müller, Frau Meier, können auch die etwas von dieser Haltung profitieren oder etwas lernen?
Ja, was ich als Haltung für die Zahlenorientierten ja wichtig finde und was ich als wichtige Orientierungspunkte bezeichne, ist Empathie zu entwickeln, elegant zu bleiben, das heißt nicht konfrontativ zu werden und freigebig zu sein, auch freigebig mit Wissen umzugehen, mit der guten Stimmung, die man hat, die freigebig mitzugeben anderen. Das sind allerdings Orientierungspunkte, die für jeden wichtig sind, auch für mich. Ich arbeite da auch immer noch dran.
Empathie, was ist genau darunter zu verstehen?
Unter Empathie verstehe ich, sich die Mühe zu machen, zu verstehen, was für den anderen wichtig ist, was für den anderen wichtig sein könnte, welche Hoffnungen, Wünsche, Erwartungen er hat, wie seine Situation ist und den anderen in seinen Situationen, seinen Emotionen ernst zu nehmen, auch wenn man ihm nicht recht geben kann oder will. Und auf dieser Basis mit dem anderen in eine echte Kommunikation zu kommen, die beide Teile weiterbringt in der Auseinandersetzung oder im Dialog über ein Thema.
So ganz praktisch, was geben Sie den Menschen mit auf den Weg, die zu Ihnen kommen?
Ich sage jetzt mal frech, jedem was anderes, weil das ist immer sehr unterschiedlich und es ist eine sehr kreative und eine sehr persönliche Arbeit. Was ich denen im Grunde genommen mitgebe und wovon die meisten profitieren, ist, dass sie sagen, dass es sie bereichert, viel mehr von sich zu zeigen und zu erzählen und dadurch mehr und besser in Kontakt mit anderen zu kommen, andere besser zu überzeugen, zu erreichen und dass die Dinge runder und leichter laufen.
Also ein bisschen mehr Menschlichkeit mit hineinbringen, ein bisschen mehr Offenheit mit hineinbringen, auch wenn es in den Unternehmen um nackte Zahlen geht, auch wenn es darum geht, sparen zu müssen, andere überzeugen zu müssen. Ja, das war's für heute. Wie Zahlenmenschen ticken, so das Thema heute in der Bilanz Wirtschaft mit Hintergrund. Ich bedanke mich bei meinem Studiogast, bei Angelika Leder. Wer mehr zu dem Thema wissen will, Angelika Leder hat ein Buch geschrieben, Wie Zahlenmenschen ticken, so heißt der Titel, es ist im Hansa Verlag erschienen. Und wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, das können Sie tun im Internet unter hrinforadio.de. Danke für Ihr Interesse, ich bin Claudia Werle.